und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Folge habe ich Dr. Martina Stotz bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema Geschwisterkinder. Wenn du also gerade schwanger bist und dich fragst, wie kann ich mein großes erstgeborenes Kind, also mein großes, vielleicht ist es ja noch gar nicht so alt, gut vorbereiten darauf, dass eben jetzt noch ein Baby kommt. Wie ist es dann, wenn es vielleicht auch zu Geschwisterstreit kommt, wenn das Baby da ist? Was kann ich da vielleicht machen? Ist der Streit vielleicht sogar sinnvoll? Dann ist diese Folge hier für dich genau richtig. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Du kannst uns zuschauen auf YouTube oder auch einfach nur zuhören. Und ja, dann geht es los mit dem Interview mit Martina. Liebe Martina, herzlich willkommen hier zum Podcast Die friedliche Geburt. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein ganz spannendes Thema miteinander sprechen, nämlich wie Geschwister ihr neues Geschwisterchen sozusagen gut verkraften können, gut verarbeiten können. Und vielleicht magst du dich auch einmal vorstellen.
Ja, Christine, ich freue mich total, heute zu Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Martina, ich begleite seit fast 16 Jahren inzwischen Eltern in der Elternberatung und war lange in der Geschwisterforschung, habe mich intensiv mit Bindungstheorie beschäftigt und genau war danach lange Grundschullehrerin, habe viel mit Kindern unterschiedlicher Entwicklungsstufen gearbeitet, genau, und bin jetzt inzwischen nur noch in der Elternberatung und begleite eben auch ganz viele Eltern, die viel Geschwisterstreitigkeiten zu Hause haben, die sich vielleicht auch vorbereiten möchten auf die Geburt eines Babys. Und ja, da helfe ich immer, damit eben von Beginn an einfach auf gewisse Sachen geachtet wird, damit das ältere Geschwisterchen es möglichst einfach hat, damit umzugehen.
Ja, ja. Und da sagst du ja schon was ganz Wichtiges, wie ich finde, dass es ja darum auch gehen kann, dass es eben möglichst leicht gemacht wird, dem älteren Geschwist, damit es dann für die ganze Familie eben auch harmonischer verläuft. Und was wäre denn so das Wichtigste? Also wo du sagst, damit kann man eigentlich schon ganz, ganz viel auf die richtige Spur bringen sozusagen oder dem Geschwisterkind einfach ein gutes Grundgefühl geben, wenn man jetzt vielleicht gerade schwanger ist mit einem weiteren Baby.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist wie bei so vielen Themen eigentlich die innere Haltung. Also was für Erwartungen habe ich eigentlich an mein älteres Kind? Möchte ich, dass mein älteres Kind das Baby sofort akzeptiert und ihm um den Hals fällt? Oder bin ich auch damit einverstanden, dass es vielleicht einfach Zeit brauchen darf? Das heißt, ich empfehle Eltern immer, dass sie möglichst wenige Erwartungen haben. Und wie es eben bei uns Erwachsenen auch so ist, es ist manchmal so, dass es manchmal Zeit braucht, um sich kennenzulernen und ja, dass die Sympathie vielleicht auch nicht gleich da ist und das ältere Geschwisterchen einfach auch Zeit brauchen darf, sich mit der neuen Rolle auch erstmal ja zurechtzufinden. Denn es ist einfach eine Herausforderung. Wir sprechen oft von der sogenannten nachgeburtlichen Geschwisterkrise und das bedeutet einfach, dass es erstmal schwierig ist. Und allein diese Akzeptanz und mit dieser inneren Haltung ranzugehen, ist eigentlich schon mal die halbe Miete, sage ich mal.
Und wie ist es in der Schwangerschaft? Hast du da vielleicht auch Tipps, was man in der Schwangerschaft dann schon vielleicht vorbereitend machen kann? Also ich habe selbst so ein paar Ideen und würde dich auch total gerne fragen wollen, was du davon hältst, aber vielleicht hast du auch erstmal so deine eigenen, bevor das Geschwisterkind geboren ist, das kleinere, was kann man da vielleicht schon in der Schwangerschaft tun?
Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie alt das Kind schon ist, das da ist. Und ich sage jetzt mal, wenn das Kind ungefähr 3 Jahre alt ist, kann ich da dann wirklich auch schon mit ihm darüber sprechen, was es erwartet. Wichtig finde ich immer, dass realistische Erwartungen verbreitet werden oder kommuniziert werden. Das heißt, ich darf durchaus auch sagen, was das Baby braucht, dass es viel Nähe braucht, dass es vielleicht auch weinen wird, dass es gewickelt wird. Und ich finde es immer ganz schön, wenn die älteren Geschwister bei der Vorbereitung auch vielleicht mitmachen dürfen. Vielleicht dürfen Sie schon mal mit dem Body aussuchen oder das den Wickeltisch oder so mitgestalten. Also auch da gerne mithelfen, auch die Windeln vielleicht in eine Schublade schon mal zu machen. Also wirklich sehr konkret im Alltag bei den Vorbereitungen mithelfen, hilft dem Kind einfach auch visuell zu sehen, oh, da verändert sich bald was. Und Bilderbücher helfen total, also sich das schon mal anzuschauen. Oder vielleicht auch manchmal, wenn es ein Baby im Bekanntenkreis gibt, vielleicht mal dieses Baby zu besuchen, um zu gucken, wie das dann ist, dass das Baby auch weint und dass das dann getragen wird. Weil das ist oft so das Thema, dass Eltern das so ein bisschen glorifizieren und dann natürlich die älteren Geschwisterchen ganz enttäuscht sind, dass es gar nicht so schön ist, wie es eigentlich sozusagen vorhergesagt wurde.
Ah, okay. Ja, genau. Verstehe.
Ja, oder auch zum Beispiel Babyfotos anschauen von sich selbst. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man vielleicht das Album nochmal rausholt und sagt, schau mal, du warst auch mein Baby und du hast dann auch ganz viel Nähe bekommen, wir haben dich ganz viel getragen und du wurdest auch gestillt. Und das hilft eben auch dem Kind zu verstehen, hey, ich bin auch wichtig und gewesen und das kriegt jetzt das zweite Baby, das in die Familie kommt, genauso. Ja, du hast bestimmt noch wertvolle Ergänzungen, Christine. Dass ich hier keinen Monolog halte.
Doch, ich finde es ja gerade spannend. Du bist ja genau für dieses Thema hier und auch spezialisiert. Genau, das finde ich ja auch gut. Und es waren auch tatsächlich die Gedanken und Ideen, die ich auch so hatte, eben das Kind mitzunehmen. Ich bin sogar noch bei den Geschwistern, also bei meinen Kindern ein bisschen weiter vielleicht gegangen, dass ich gesagt habe, wir bekommen ein Kind. Es wächst in mir heran und es ist unser Kind, also von der ganzen Familie und so. Und eben auch dieses mit Einbinden, das war eben auch genau meine Strategie, die gut aufgegangen ist in meinem Fall, dass wir halt Sachen dann eben auch wirklich zusammen gemacht haben. Und das war sehr, sehr schön. Dazu kam noch, dass der Papa meiner Kinder sich sehr, sehr intensiv um die jeweils älteren Geschwisterkinder gekümmert hat. Also, dass er sowieso schon sehr nah an den Kindern immer dran war und dann eben noch mal mehr, noch mal verstärkt mit den Kindern viel gemacht hat. Also, dass es gar nicht so einen großen Spagat gab, sozusagen. Die Mutter fällt plötzlich weg, die Bezugsperson an sich fällt weg und so. Und jetzt haben wir den Salat so ungefähr, sondern das war schon immer sehr, sehr aufgeteilt bei uns. Also wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, sehr, sehr gerecht, also dass beide Eltern Bezugspersonen sein konnten und dadurch oder so wahrgenommen wurden. Und dadurch war das dann quasi gar nicht so schlimm, dass ich dann mal eine Zeit lang mich nur um ein neues Kind sozusagen gekümmert habe, sondern dann gab es immer noch die Bezugsperson, die immer noch da blieb. Also das war bei uns auf jeden Fall, glaube ich, so ein Punkt, der es uns sehr erleichtert hat mit den Geschwistern, als sie dann dazu kamen.
Da sprichst du so ein wichtiges Thema an, denn genau das passiert nämlich häufig, dass weitere Bezugspersonen oft erst so kurz vor der Geburt mit einbezogen werden. Mhm. Und es ist so hilfreich, wenn diese Anpassungsleistung, die ja ohnehin schon da ist, durch das neue Familienmitglied, nicht noch größer wird und eben so viele neue Dinge auf das Kind dann einprasseln. Also was ich zum Beispiel auch immer empfehle, ist gerade auch vielleicht eine Eingewöhnung in der Kita eher früher zu machen, als dann zeitgleich mit dem Baby, also mit der Geburt des Babys, weil ansonsten fühlen sich die Älteren auch oft so ein bisschen abgeschoben in diesem Moment, wenn das Baby auf die Welt kommt, ich auch noch vielleicht dann nicht zu Hause sein darf und das Baby aber schon. Wohingegen, wenn das möglich ist, es ein bisschen früher zu machen, ein halbes Jahr früher, dann ist das Kind einfach dort in der Kita vielleicht auch schon angekommen. Oder vielleicht auch die Großeltern mit reinzunehmen und es vielleicht öfters mal an einem Abend so zu gestalten, dass die Oma das ältere Kind ins Bett bringt, damit es dann auch in diesem Moment, wenn die Mutter kurz vor der Geburt steht, auch diese Abwesenheit der Mama nicht so schlimm ist, weil sich das Kind vielleicht schon daran gewöhnt hat, dass vielleicht auch die Oma da ist, wenn ich nachts aufwache. Und wie du es gesagt hast, es kann natürlich auch der Partner oder die Partnerin sein. Und das hilft wahnsinnig, weil ansonsten passiert es auch oft, dass gerade in diesen bindungsrelevanten Momenten, wie zum Beispiel das Einschlafen oder das Aufwachen, die Mama nicht mehr da ist und sich um das Baby kümmert. Und es sind eigentlich genau die Momente, wo gerade das ältere Kind diese erstgewählte primäre Bezugsperson dann besonders brauchen würde. Und wenn es davor schon aufgeteilter ist, ist es leichter für das Kind. Wobei ich dann trotzdem immer empfehle, gerade dann diese Momente auch zu nutzen. Und dann sage ich immer, die primäre Bezugsperson kann zumindest dann nochmal die 5 Minuten vorm Einschlafen sich dazu kuscheln, wenn das irgendwie möglich ist, damit das Baby dann auch vom Partner oder der Partnerin genommen werden kann.
Ja, ja. Ja, dieses Aufteilen, ne, das war auf jeden Fall für mich so ein ganz, ganz, so eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich habe mit dem Papa meiner Kinder das auch so gemacht, dass wir zum Beispiel aufgeteilt geschlafen haben. Also nicht zusammen in einem Bett und beide kümmern sich quasi auch um das Neugeborene oder um das Geschwister, also ne, haben alle Aufgaben, sondern wir haben das wirklich ganz gut gelöst, fand ich, indem wir das, indem wir so wie so Schichten hatten, auch in denen wir geschlafen haben. Dadurch kam ich dann eben auch wieder zu Schlaf, weil wir davon ausgegangen sind, ja, okay, wenn das Kind gestillt wurde, dann ist jetzt erstmal 2 Stunden, ist dann jetzt erstmal okay oder 1,5 oder so. Und dann konnte ich halt auch richtig schlafen, bis ich dann wieder geweckt wurde zum nächsten Stillen, weil dann einfach das Baby auch schon beim Partner war und so. Also wir haben immer versucht, das irgendwie so zu machen, dass wir alle so möglichst heil durch diese Zeit gekommen sind, weil das ja schon auch einfach herausfordernd ist, ne? Sowieso ein Wochenbett und sowieso ein Baby, auch das erste natürlich, wo alles noch ganz neu ist. Und dann, wenn man das zweite dann dazu hat, eben auch, ne? Das, da kennt man ja schon so vieles, dadurch wird vieles auch leichter.
Das stimmt.
Und genau, und es ist aber eben noch ein Mensch da, ne? Also es ist
genau, und dann sind die Routinen, die du so ansprichst, umso wichtiger, weil die dann auch weiter Halt geben und dann diese neuen Routinen auch zu schaffen, vielleicht sogar schon bevor das Baby kommt, ist natürlich sehr hilfreich, auch dass dann gerade auch die Mamas, die vielleicht noch stillen, den Schlaf bekommen, der ja so dringend nötig ist, weil gerade auch die älteren Geschwister ja oft in dieser Phase so ein herausforderndes Verhalten zeigen. Also es ist nicht bei allen Kindern so, nur viele fangen ja zum Beispiel dann an, das Baby zu schlagen oder das Baby zu schimpfen und sagen Sachen wie, das soll wieder weggehen oder wieder ausziehen. Und da braucht es einfach auch gute Nerven, um das liebevoll begleiten zu können. Und da ist eben der Schlaf, den du gerade angesprochen hast, enorm wichtig.
Absolut, absolut. Also Gott sei Dank hatte ich diese Art von Krisen ja nicht. Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich das überstanden hätte. Ich hatte so einen starken Schlafmangel immer nach den Geburten, dass ich so eine Krise wahrscheinlich gar nicht gut hätte halten können. Also so eine Krise vom Kind. Vielleicht spüren es die Kinder auch, frage ich mich. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Eltern, die auch wirklich an der Grenze sind vom Belastbaren. Das glaube ich, gibt es auch viel.
Ja, total. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Kinder. Das merke ich auch immer wieder. Es gibt Kinder, die neigen dazu, auch zur Eifersucht und haben vielleicht auch aufgrund frühkindlicher Erfahrungen oder wenn sie vielleicht irgendwas anderes noch mitbringen, einfach mehr Verlustängste als andere Kinder. Das ist auch ganz spannend. Und deswegen, ich sag immer, hinter so einer Eifersucht auch auf das Baby steckt oft so eine Verlustangst oder auch so eine Existenzangst, die Sorge, dass ich vielleicht nicht mehr genug Mama oder Papa bekomme. Und das äußert sich eben dann manchmal in solchen Verhaltensweisen, die dann für Eltern sehr herausfordernd sind, weil ja dieses Baby so schutzlos ist. Und wenn dann das ältere Kind zum Beispiel schubst oder schlägt, oft auch in Momenten, wenn die Eltern nicht richtig hinschauen, dann kann es eben wirklich sehr schwierig werden, auch nicht in so eine ablehnende Haltung dem älteren Kind gegenüber zu kommen. Das erlebe ich dann oft, dass es dann wie so ein Teufelskreis wird, aus dem man erst wieder ausbrechen darf. Das habe ich ganz häufig in der Beratung, genau diesen Fall.
Und was würdest du da empfehlen, was man da am besten machen kann?
Also erstmal brauchen die Eltern da immer sehr viel Einfühlung, weil eigentlich vermissen sie ja ihr älteres Kind total. Es ist ja am Anfang so, dass das Baby einen wahnsinnig einnimmt und dann habe ich ganz oft viele Tränchen, vor allem bei den Mamas, weil sie sagen, eigentlich vermisse ich das. Ich habe irgendwie die Sorge, auch die Bindung zu meinem älteren Kind zu verlieren. Und dann braucht es erstmal ganz viel Empathie, dass die Mama das überhaupt erstmal versteht. Ach so, ich vermisse mein älteres Kind, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und dann ist der Schritt eigentlich gar nicht mehr so weit, dass man dann auch gerne wieder mal mehr Zeit mit dem älteren Kind verbringt, weil oft ist schon so eine ablehnende Haltung da. Und man spricht ja immer von dieser Exklusivzeit, die dann wichtig ist mit dem älteren Kind. Nur das wird manchmal ein bisschen missverstanden, weil wie soll ich denn mit meinem älteren Kind stundenlang Exklusivzeit verbringen? Es geht mehr um diese kleinen Momente im Alltag, wo ich vielleicht auch mal sage, das Baby bleibt jetzt zum Beispiel beim Papa oder bei der Oma oder bei der Partnerin. Und dann widme ich mich aber wirklich auch mit meiner vollen geistigen Präsenz diesem älteren Kind. Und das passiert eben oft, dass es im Alltag, im Stress, das wissen wir alle, wie es ist, untergeht, dass man nicht so richtig präsent sein kann, gerade aufgrund des Schlafmangels. Und das brauchen halt die Älteren unbedingt, dass wir uns zumindest mal 10 Minuten Zeit nehmen, ganz bewusst dieses Buch, das mein Kind vielleicht so liebt, nochmal anschauen. Oder dass ich mir ganz interessiert das Bild anschaue, das mein Kind gemalt hat. Das sind so Kleinigkeiten, das sind so kurze Momente der Exklusivzeit, die oft schon reichen und dieses Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllen.
Ja, und gesehen werden, ne? Also dass sie das Gefühl haben, dass sie wirklich noch Beachtung bekommen und gesehen werden. Und da, glaube ich, auch geht die Qualität vor der Quantität sozusagen. Ja. Ne? Das ist dann wichtiger. Ja,
die Wirksamkeit ist auch so eine wichtige Sache, weil oft ist es eben so, dass dann die Älteren oft geschimpft werden, hör auf, das Baby zu schlagen oder lass das jetzt oder sei lieber. Also viele Eltern wissen ja auch schon, dass es auch liebevoller geht, dass ich vielleicht dem Älteren dann zeigen kann, hey, guck mal, du magst mit dem Baby spielen, weil oft ist es auch so ein Versuch, Kontakt aufzunehmen zum Baby. Nur viele rutschen natürlich dann in dieses Schimpfen und dadurch bekommen die Älteren natürlich eine Form von negativem Gesehenwerden, Aufmerksamkeit und sie versuchen sich eigentlich ja nur dieses Bedürfnis, wie du so schön gesagt hast, nach gesehen werden zu erfüllen und da auszubrechen und andere Wege zu finden, das Kind zu sehen, das ist eigentlich dann der Schlüssel.
Ja, was würdest du da ganz konkret empfehlen in so einer Situation? Was könnte man da zum Beispiel sagen oder tun?
Also wenn zum Beispiel das ältere Geschwisterchen das Baby grob anpackt, würde ich gar nicht so viel sagen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, sofort aufhören oder lass es jetzt, sondern mit einer liebevollen inneren Haltung auf das Kind zugehen, die Hände sanft wegnehmen und sagen, möchtest du mit dem Baby spielen? Schau mal, du kannst zum Beispiel die Rassel anbieten. Also ich würde immer versuchen, eine Alternative anzubieten, weil wenn ich immer sofort ganz drastisch auf dieses Verhalten des Kindes reagiere, dann verstärke ich das eben noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, stopp, die Hände weg und lass es jetzt, dann führt es eher dazu, dass das Kind das nochmal macht, weil eben von den Eltern so eine starke Reaktion kommt und es eine Form von Wirksamkeit ist, die das Kind dann erlebt. Deswegen empfehle ich wirklich eher umzulenken, die Händchen wegzunehmen und dann eher zu gucken, was braucht denn mein älteres Kind gerade? Möchte das vielleicht kuscheln? Das heißt, ich würde es vielleicht dann kurz in den Arm nehmen und sagen, schau mal, du möchtest vielleicht mit dem Baby spielen oder möchtest du das Baby mal streicheln? Komm, wir machen das mal gemeinsam. Weil oft ist es ja auch so, dass diese gerade Dreijährigen noch gar nicht verstehen können, dass es dem Baby wehtut. Also das kommt erst mit dem vierten Lebensjahr, dass Kinder das wirklich nachvollziehen können, dass es auch richtig wehtut. Und dann sind Eltern oft total sauer, obwohl das Kind das noch gar nicht versteht. Es möchte eigentlich nur ausprobieren. Was macht das Baby, wenn ich da irgendwo hindrücke zum Beispiel?
Ja.
Ist oft keine böse Absicht dahinter.
Ja. Ja, ich erinnere mich gerade an so eine Szene mit meiner Tochter und einer Freundin von ihr, die 9 Monate jünger ist als sie und wie sie dann da irgendwie, also war aber noch kleiner, ne, sie ist dann hingekrabbelt und hat immer so natürlich nach ihr gegriffen, weil sie mit, also sie hat sich immer gefreut und gequietscht, so wenn ihre Freundin kam und dann hat sie immer so gegriffen und die hat halt immer geweint und wir mussten die immer irgendwie auseinanderhalten und die große Freude auf der einen Seite und schon die Angst auf der anderen. Das war auch, ja, manchmal gibt es da einfach vom Alter her auch Herausforderungen. Gibt es denn sowas, wo du sagst, ist eigentlich der perfekte Abstand vom Alter?
Ja, also die Geschwisterforschung zeigt, dass es da keine eindeutige Tendenz gibt, weil es hat alles Vor- und Nachteile. Je geringer der Altersabstand ist, desto belasteter sind eben häufig die Eltern. Das heißt, es geht eigentlich eher darum, wie geht's den Eltern mit dem Altersabstand. Das heißt, ein geringer Altersabstand ist kein Problem, wenn ich außen viel Unterstützung habe und ich ein Netzwerk habe, das mich auffängt, weil wir wissen alle, wie anstrengend es mit zwei zum Beispiel Windelkindern oder Stillkindern noch ist. Ja, das heißt, das wäre kein Problem, nur das Problem entsteht eben über die Überlastung, die durch den geringen Altersabstand entsteht. Und deswegen sprechen eben so viele von einem 2 oder 3 Jahre Altersabstand, der dann schon leichter ist. Vor allem ist natürlich dieser größere Altersabstand ein Vorteil, weil dann die älteren Geschwister sich früher in das Baby reinversetzen können.
Ja, Das habe ich sehr, das habe ich sehr erlebt. Also ich habe ja einmal 2 Jahre Abstand und dann 4 Jahre. Ja. Und ich fand 4 Jahre sehr, sehr viel angenehmer. Und jetzt bin ich ja schon viel, viel weiter. Die sind jetzt, also mein Großer ist jetzt schon 19. Also dementsprechend sind jetzt alle Teenager bei mir zu Hause. Und jetzt ist es eigentlich ein bisschen schade, weil die ersten beiden, das ist richtig eng, weil sie jetzt auch zusammen feiern gehen und so weiter. Also die sind ganz, ganz eng beieinander. Und die Kleine, die jetzt 4 Jahre eben jünger ist und 6 Jahre jünger ist, da gibt es jetzt so eine große Kluft, ne, wo man es dann eben später dann merkt. Aber in der Anfangszeit war das super. Also weil die großen Jungs sich halt ganz toll auch gekümmert haben, auch mit um dieses kleine Baby und die süß fanden und Sachen mit ihr gemacht haben und das wirklich schon total verstanden haben auch, ne? Das war ein Vorteil. Also in der Anfangszeit war es schwieriger mit dem kurzen Abstand und ja. Nach hinten raus ist es leichter, habe ich den Eindruck. Ja. Wenn sie sich gut verstehen natürlich, ne?
Genau, weil das ist natürlich auch so, je geringer der Altersabstand ist, desto mehr Reibung und Wärme entsteht, sage ich immer. Und desto mehr Konflikte können natürlich auch entstehen, desto mehr Rivalität ist auch da. Mhm. Also die Forschung zeigt auch, dass gerade gleichgeschlechtliche Geschwister, die sich sehr ähnlich sind oder auch Zwillinge, natürlich ein viel höheres Maß an Rivalität haben, als wenn zum Beispiel der Altersabstand sehr groß ist und das gegengeschlechtlich ist. Nur ich finde es ganz spannend auch, wie du schon sagst, es gibt, glaube ich, immer Vor- und Nachteile. Und das Wichtigste ist eigentlich eher, wie gehen die Eltern dann damit um? Also Rivalität ist ja auch nicht grundsätzlich was Schlechtes, sondern es geht eher darum, wie begleite ich das Ganze? Und das ist halt herausfordernd für viele, weil viele Eltern in ihrer Kindheit gelernt haben, dass Streit nicht in Ordnung ist.
Ah, und das würdest du anders sehen?
Ja, genau, wenn Streit nur nicht so anstrengend wäre, ja, das ist, also Geschwisterstreitigkeiten begleiten ist einfach ein wahnsinnig kräftezehrender Prozess, deswegen, es ist aber wichtig für die Kinder, weil sie lernen, sich abzugrenzen, weil sie auch merken, dass wir streiten können und danach uns auch wieder lieben können, das heißt, für die sozial-emotionale Entwicklung eine riesige Chance, die Geschwisterbeziehung und auch diese Rivalität, weil ich natürlich auch lerne, Frust auszuhalten, weil ganz viele Gefühle ausgelöst werden, wie Wut oder vielleicht auch Unzufriedenheit. Und dadurch, dass es so oft ausgelöst wird, muss ich ja auch als Kind damit lernen, umzugehen. Und dafür ist die Geschwisterbeziehung einfach ganz wunderbar, um damit umgehen zu lernen.
Das ist ein total schöner Blick darauf, weil es auch ja nochmal so Druck rausnimmt, ne? Der Druck, dass sich immer alle gut vertragen müssen, sozusagen, wie man vielleicht selbst auch aufgewachsen ist noch. Also ja, so Streits wurden jetzt bei uns nicht unbedingt, also bei mir in meiner Ursprungsfamilie nicht unbedingt, wie soll ich sagen, gut geheißen sozusagen.
Kenne ich woher.
Und das, ja, und dann hat man tatsächlich dieses Bild im Kopf, dass das irgendwas Falsches wäre. Und eben zu sagen, nee, die lernen da was ganz Wichtiges, kann ja vielleicht auch Druck nehmen. Also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, dann mit so einer Lautstärke umzugehen. Also das finde ich halt super, super anstrengend, wenn eben viel, viel Lautstärke zu Hause war. Heute ist das nicht mehr so, weil ich das leichter abstellen kann. Musik aus und so. Es geht jetzt irgendwie leichter. Das war also für mich persönlich eine totale Herausforderung. Und da finde ich es halt besonders spannend, wenn du sagst, ja, das ist aber gut für die. Also die lernen da was und dann kann man es vielleicht dann auch leichter begleiten, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und ich habe vielleicht auch als Mutter oder Vater nicht so die Sorge, dass ich was falsch gemacht habe, weil das denken ganz viele Eltern, meine Kinder streiten so viel. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Ich sage immer, ihr habt gar nichts falsch gemacht. Das gehört zur Geschwisterbeziehung dazu. Es sei denn, es entsteht so eine unnatürliche Rivalität. Also wenn Geschwister wirklich nur noch streiten und sie nur noch feindselig gegeneinander sind, dann empfehle ich schon immer auch Unterstützung zu holen, weil so wie Geschwisterstreit begleitet wird, so wird dann auch die Geschwisterbeziehung. Das heißt, wir können eben, auch wenn wir keinen Schuldigen mehr suchen nach einem Streit, ganz, ganz viel bewirken, dass auch diese Geschwisterbeziehungsqualität ganz stark wird. Wir sind sehr oft gewohnt, es muss irgendwie richtig und falsch geben, es muss einen Schuldigen geben. Es lernen ganz viele schon in der frühen Kindheit und das ist so meine Aufgabe, immer den Eltern klarzumachen, es gibt gar keinen Schuldigen, sondern es gibt nur unterschiedliche Bedürfnisse und es geht darum, das dann zu begleiten.
Es erinnert mich auch total an so ein paar therapeutische Themen. Also das, ja, es erinnert mich einfach daran, so an Liebesbeziehungen, dass, dass es da ja auch oft so ist, ne? Wenn man dann so im Streit ist, dass man so seine eigene Meinung hat oder das Gefühl hat, so die eigene Sichtweise ist die einzig richtige, so ungefähr, dann kommt man auch nicht wirklich weiter. Und dass es auch da darum geht, eben empathisch zu sein und zu sagen, ich verstehe auch die andere Sicht und mein Gefühl oder meine Reaktion darauf ist jetzt nicht unbedingt die, also ich habe nicht die Wahrheit und die andere Person halt nicht so. Und das kann man dann quasi als Kind schon lernen, in dieser Geschwisterkonstellation, nehme ich an, oder?
Genau, ja, also das triffst du total ins Schwarze, weil es ist tatsächlich so, dass die Paarbeziehung das Beziehungsvorbild Nummer 1 für die Geschwisterbeziehung ist. Also okay. Die Forschung zeigt eben, dass tatsächlich Geschwisterkinder genau beobachten, welche Konfliktkultur Paare haben. Das hören jetzt wahrscheinlich manche nicht so gerne, weil es ist immer so, oh Gott, ja, sie beobachten uns ja. Und daran können einfach Kinder besonders viel lernen, wie sie auch Konflikte lösen, auch konstruktiv lösen. Deswegen empfehle ich auch Paaren immer, auch wenn sie streiten, das auch manchmal vielleicht vor den Kindern machen, auch den Kindern zu zeigen, wie sie danach wieder eine Lösung finden. Oder vielleicht sogar mit den Kindern, wenn sie ein gewisses Alter haben, darüber zu sprechen. Schau mal, du, der Papa war gerade gestresst zum Beispiel und hat Ruhe gebraucht und deswegen hat er so reagiert. Oder ich war vorher genervt, weil ich den ganzen Tag schon so viel gemacht habe und ich hätte eigentlich Unterstützung. Also da wirklich auch drüber zu reden, was da so los ist, hilft auch den Kindern gerade beim Geschwisterstreit und sowieso für die Persönlichkeitsentwicklung.
Ich denke gerade so in die andere Richtung, weil ich nie streiten gelernt habe sozusagen. Also es wurde immer alles eher so unter den Teppich gekehrt und so. Und ich habe auch nie so offene, also offen mich gestritten, so, oder ich streite mich generell, glaube ich, sehr wenig mit Menschen, versuche das immer irgendwie anders zu lösen. Ist das dann irgendwie doof? Also, wenn es da quasi kein gutes Streitvorbild gibt? Also meine Kinder haben sich auch wenig gestritten. Es war eher laut, also wenn ich jetzt sage, so Lautstärke, war das eher, weil sie sich weil sie miteinander, was machen die, gerungen haben, gerangelt, gerauft, genau, also diese Jungs halt, ne, die dann so sehr lautstark aufeinander losgehen und das aber super finden. Also das hat halt sehr viel stattgefunden bei uns, also mit großer Lautstärke aufeinander losgehen, mit sehr viel Freude. Aber Streitereien hatten wir nicht so viel, vielleicht auch deswegen, weil wir uns nicht doll gestritten haben oder eigentlich nie, so gut wie nie gestritten haben. Es klingt aber nicht so richtig gesund.
Naja, es kann natürlich auch sein, dass ihr einfach einen sehr offenen Umgang auch mit euren Gefühlen und mit euren Bedürfnissen habt. Das heißt, dadurch entsteht vielleicht gar nicht erst so ein destruktiver Streit. Ich finde, dass Konflikte manchmal auch natürlich helfen können, also wenn es einfach mal hochkocht und man vielleicht nicht so miteinander spricht, wie man sich von sich wünscht, dass dadurch manchmal eben erst klar wird, oh, was fehlt dem anderen eigentlich? Und vielleicht ist es für euch einfach, weil die Bedürfnisse recht erfüllt sind oder ihr eine offene Kommunikation habt, gar nicht nötig, dass es erst hochkocht.
Ja, ich glaube, es ist eher so ein Grenzen-Setzen-Problem. Ich glaube, das haben ja auch viele, ich würde jetzt mal so einfach so ins Blaue hinein sagen, viele Frauen haben so Schwierigkeiten, ihre Grenzen zu setzen, sind immer für alle da und immer lieb und nett und so. Also bin ich, glaube ich, nicht die Einzige, die das so hat, so an den Tag legt. Dann hat es eher so damit zu tun, ne, dass man irgendwie da so, oder in meinem Fall, dass ich damit Schwierigkeiten habe und das erst so, ja, lerne, so mit der Zeit, wie kann ich irgendwie Grenzen setzen. Ja, von daher, ja, glaube ich jetzt nicht, dass der Grund für das Nichtstreiten so unbedingt so positiv ist, sondern eher so ein so unangenehme Stimmungen vermeiden wollen, ne, und harmoniesüchtig sein und alles allen immer recht machen wollen ist. Ja, da ist es vielleicht, also höre ich so ein bisschen raus aus dem, was du sagst, oder als Vorbild vielleicht besser, seine Grenzen klar zu setzen, dass man auch nicht so eine Angst vor einem Streit entwickelt. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich habe total Angst vor Streit oder vor so Lautstärke, also unangenehmer, emotional unangenehmer aufgeladener Lautstärke und vermeide das dadurch. Und wenn man lernt, das ist gar nicht so schlimm, wenn es mal laut wird, weil danach ist es dann auch wieder okay, ne? Es ist ein kurzes Aufbäumen einer Emotion und danach ist es auch wieder gut und man ist, verträgt sich und alles ist wieder, ist vielleicht ein schöneres Vorbild eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch eine totale Temperamentssache. Deswegen, ich finde immer gerade Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, die haben vielleicht in ihrer eigenen Kindheit manchmal an der einen oder anderen Stelle nicht so viel Sicherheit bekommen und dann ist Harmonie gleich Sicherheit. Und deswegen ist es immer so schwer, finde ich, zu sagen, ja, es ist total wichtig, natürlich Grenzen zu setzen. Nur wenn ich als Typ überhaupt nicht so bin und ein großes Sicherheitsbedürfnis habe, ein großes Harmoniebedürfnis, finde ich immer ganz wichtig zu sagen, ich nehme mich erstmal damit an und ich weiß, ich brauche das besonders, ich brauche viel Harmonie und lerne dann vielleicht so auf meine Art und Weise hier mal sanft zu sagen, sie ist meine Grenze. Oder ich finde, es sollte immer auch gut zu einem passen. Du hast schon recht, das, was du erlebt hast vielleicht jetzt in der Kindheit oder was viele erlebt haben, ist vielleicht, dass Streit auch Trennung oder Verlust bedeuten könnte, theoretisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es haben viele Menschen gelernt, wenn wir streiten, heißt es automatisch, dass danach jemand weggeht zum Beispiel. Das sind oft die Kinder, die ignoriert wurden, wenn sie was falsch gemacht haben zum Beispiel. Oder wenn sie einen Wutausbruch hatten, wurden sie alleine gelassen. Das ist ja auch der Grund, warum ich mal sage, es ist so wichtig, dann Kinder liebevoll durch Gefühle zu begleiten. Weil sie einfach lernen, ich darf auch mal starke Gefühle zeigen, ich darf auch mal unperfekt sein und werde dann eben nicht alleine gelassen, obwohl wir gestritten haben. Oft verbirgt sich halt hinter einem großen Harmoniebedürfnis so diese große Verlustangst oder vielleicht auch die Angst vor Ablehnung.
Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr viel mit dem Ganzen anfangen und find den Blick irgendwie spannend darauf, dass es, wenn ich dich richtig verstanden habe, mehr darum geht, wie gehe ich dann mit dem Streit um oder wie gehe ich nach dem Streit wieder in die Verbindung, dass das eigentlich entscheidender ist, so als Vorbild sozusagen, als dass man den Streit vermeidet.
Genau, ja, also ich finde es immer schön, auch gerade bei Geschwisterstreit, wenn danach auch nochmal jedes Kind vielleicht gefragt wird, hey, wie siehst du das denn oder was war denn da los aus deiner Sicht, damit sich einfach beide Kinder auch danach gehört fühlen und gesehen fühlen. Ist jetzt natürlich bei Jüngeren nur schwierig, nur ist es auf jeden Fall hilfreich, damit sich kein Kind verurteilt fühlt, weil ansonsten kommt eben ganz schnell so die Aussage eines Kindes, ja, du magst den ja viel lieber oder die ja viel lieber und dann fühlt sich manchmal ein Kind auch abgelehnt, weil es sich eben nicht verstanden fühlt.
Und dann würdest du auch in dem Fall auf dieses Kind eingehen, also nicht das Wegschieben oder so oder kleinreden, sondern diesem Kind eben gerade Aufmerksamkeit schenken.
Ja, genau. Und dann einfach sagen, okay, es hat sich für dich so angefühlt und was können wir denn machen, dass sich das nicht mehr so anfühlt, wenn du das Gefühl hast, ich mag deine Schwester lieber zum Beispiel und wollen wir mal überlegen, wie es vielleicht noch gerechter werden kann. Das heißt einfach auch das Kind in dem Moment ernst nehmen. Obwohl ich da auch Eltern immer wieder beruhige. Denn nur wenn ein Kind sowas sagt, heißt es noch lange nicht, dass man auch da wieder irgendwas falsch gemacht hat, sondern Kinder haben ja in unterschiedlichen Entwicklungsphasen auch ein unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden. Und gerade so in diesen ersten frühen Jahren sind Kinder ja noch sehr auf sich bezogen und es dreht sich ja ihre Welt so sehr um sich. Das heißt, die kümmern sich da wahnsinnig gut um sich. Und deswegen haben sie eben auch sehr schnell den Eindruck, dass sie zu wenig bekommen. Das heißt, da sage ich auch immer, es ist wichtig für die Eltern, das zu wissen, dass so ein Vorwurf oft gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Wichtig ist allerdings trotzdem, die Gefühle dann anzunehmen und zu sagen, ich habe dich gehört und lass uns drüber reden. Und also ich finde auch mit Humor zu reagieren und zu sagen, was, und das darf ja nicht wahr sein und wie konnte ich das übersehen, das hilft eben auch, dass das Kind einfach weiß, okay, es ist der Mama oder dem Papa nicht egal.
Ja, das finde ich eben auch, also die Gefühle halt wirklich ernst zu nehmen von den kleinen Menschen, genauso wie man das bei Großen halt auch machen würde, ne? Da würde das man stimmt. Ja auch nicht einfach drüber gehen, wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, du ignorierst mich oder hast gar nicht mehr so viel Zeit für mich oder so, würde man ja auch ein Gespräch anbieten und genauso mit den Kleinen das auch zu machen. Gleichzeitig gibt es ja auch manchmal Situationen, die so herausfordernd sind, also dass man einfach nicht diese tolle Mama sein kann. Also in der, wenn wir in der bindungsorientierten Bubble so unterwegs sind, versuchen wir ja alles so gut wie möglich zu machen. Und ich finde es da auch immer total wichtig und essentiell zu betonen, dass es halt nicht die perfekte Mama und den perfekten Papa gibt und geben kann. Ich finde es total schön, was Jesper Juhl gesagt hat. Er meinte, die perfekte Mutter wäre die schlimmste Katastrophe. Das wäre das Schlimmste, was man dem Kind antun könnte. weil die brauchen auch wirklich die Ecken und Kanten. Also natürlich bemühen wir uns darum, mit den Kindern so liebevoll und bindungsorientiert wie möglich zu sein. Und gleichzeitig ist es halt auch wichtig, also authentisch zu sein, ne? Also, dass man, wenn man merkt, so, oh, ich kann nicht mehr, dann auch genau das eben zu sagen. Und ich erinnere mich noch daran, also jetzt habe ich ja schon erzählt, dass ich so harmoniebedürftig bin. Und meine Jungs haben mich tatsächlich auch an den Rand der Verzweiflung getrieben, als sie noch kleiner waren und wirklich aus dieser Komfortzone rausgezwungen. Also, wo ich manchmal dachte, es kann doch nicht sein, dass ihr so lange hier weitermacht und ich schon sage, ich kann nicht mehr und ich raste gleich aus und bitte lasst es jetzt und so, ne, und auch wirklich schon zeige, das ist jetzt hier wirklich gerade hart an der Kante und dann doch noch weiter, bis ich wirklich ausflippe und dann sind sie happy und man denkt so, was, warum
ist das so, wieso muss ich erst laut werden und ausrasten,
ja, und danach waren die auch richtig zufrieden.
Da haben sie so Motto, ihre und Führung da, bekommen,
die
oder?
Die bist du. Jetzt wissen wir ja. So.
Genau, ja. Das ist das, was du meinst, dass sie dich auch authentisch wahrnehmen möchten und dich spüren wollen. Das ist auch oft dieser Wunsch der Verbindung, der dahinter steht. Genau, und dass sie so diese klare Grenze wollen oder vielleicht auch, dass jemand in die Führung geht. Also deswegen sage ich auch oft, ist dieses Handeln gerade beim Geschwisterstreit oft viel besser, als 100-mal zu sagen, jetzt hört auf. Gerade bei kleinen Kindern geht es ja auch noch total gut, dass ich dann einfach ein Kind aus der Situation nehme und umlenke und eigentlich das erfülle, was dahinter steht. Weil oft ist es auch zum Beispiel Langeweile, wenn dem älteren Kind langweilig ist, weil das Baby nicht das spielt, was ich als älteres Kind spielen will, ja, dann ist es oft wirklich Langeweile, warum es dann losgeht und ich das Baby vielleicht ein bisschen ärgern und gucke, was das für Geräusche macht und dass es weint, wenn ich bestimmte Sachen ausprobiere. Und da hilft es wirklich dann auch zu sagen, so, wir ziehen uns jetzt an und gehen raus auf den Spielplatz, einfach umlenken. Das ist dann kein Ablenken, sondern wirklich ein Erfüllen von Bedürfnissen.
Wenn man halt selber noch die Kraft dazu hat.
So
und
ist es.
Ja, das ist halt immer das Ding. Also ja, und es gibt halt auch manchmal Konstellationen oder auch Besonderheiten bei Kindern, wo man merkt, oh, alle pädagogischen Ideen, die ich so hatte, können eigentlich, also ich scheitere die ganze Zeit zum Beispiel, ne, und alles funktioniert nicht. Oder ich hatte jetzt gerade noch mal so ein Reel von dir gesehen, wo du gesagt hast, ah, so mit Haare waschen, das kann man toll machen mit einem Regenschirm in der Badewanne und so, und dann wird da auch ein schönes Spiel draus, und wo ich dann schon so dachte, na ja, es könnte auch bei dem einen oder anderen Kind auch vielleicht dazu führen, dass es total eskaliert. Also dass eben auch jedes Kind noch so seine Besonderheit hat, ne?
Und total, ja. Das ist so wichtig, dass auch die ganzen Tipps und Ratschläge und Ideen immer wirklich auch gut geprüft werden, ob sie zum eigenen Kind passen oder zur eigenen Familie.
Genau. Total. Ja, und das ist wirklich so individuell. Und gerade wenn wir uns auch anschauen, das ist ja auch immer mal wieder eben Diagnosen gibt von Autismus oder ADHS oder so, dass man da eben auch nochmal ganz individuell guckt, gibt es da irgendwas in diesem Spektrum, brauchen wir da nochmal gesondert Unterstützung vielleicht, also weil du eben auch meintest, ne, mit sehr starken Gefühlen oder so, dass man einfach auch guckt, ne, können wir das alles noch gut handeln? Sind die Empfehlungen eigentlich noch für uns richtig oder brauchen wir vielleicht auch noch mehr Unterstützung? Dass man da auch so ein bisschen den Blick noch drauf hat, je nachdem, wie schwierig oder herausfordernd eine Situation auch ist zu Hause, ne?
Ja, total. Und gerade auch dann, wenn mehrere Kinder da sind, ist es ja auch so wichtig, um den Kindern auch gerecht werden zu können. Weil wenn ein Kind wirklich sehr bedürfnisstark ist, zum Beispiel ganz viel braucht, dann ist es einfach auch etwas, was viele Eltern dann gar nicht mehr alleine schaffen können, weil es einfach zu viel ist, auch mit der Anzahl an Kindern. Und sich das auch eingestehen zu dürfen, dass es total in Ordnung ist, dann die Hilfe anzunehmen und es sogar wichtig ist für alle. Ja.
Ja, generell, ne, es ist ja auch sehr unnatürlich, wie wir leben. Also dieses, dass die Erziehung eines Kindes braucht eigentlich ein Dorf, gibt es ja irgendwie diesen ja. Spruch. Und ich sehe das auch so. Ich war jetzt im letzten Jahr in Ruanda und Uganda zu Besuch, in mehreren Dörfern. Und das war halt total spannend zu sehen, weil wir beim Essen saßen und einfach die Kinder, wie die so rumgereicht wurden und man so merkt, okay, das ist einfach ein Kollektiv. Also diese Kinder sind einfach in dieser Gemeinschaft groß geworden. Und ich wusste dann manchmal, ich konnte die Kinder nicht zuordnen, welches Kind gehört jetzt zu welchem Mann oder welcher Frau, weil es ständig irgendwo war und man gar nicht mehr so richtig sehen konnte. Und dadurch konnte aber immer jeder essen zum Beispiel. Ne? Er ist jeder zum Essen gekommen und konnte sich unterhalten, weil die ganz kleinen Kinder wurden halt rumgereicht und das fand ich halt schon sehr beeindruckend. Ich meine, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber dieses, dass man immer sagt, so ja, und das sind ja so diese armen Länder und so. Und ich dachte so, boah, das ist aber auch auf der anderen Seite so viel Reichtum, also auch ganz viel Armut und das sehe ich auch, ne, medizinische Versorgung und so weiter und Bildung und so, ganz schwierig. Und auf der anderen Seite halt so viel Reichtum, da wo wir halt Armut haben, ne, und sich das halt klar zu machen, dass uns halt dieses Dorf oft auch fehlt. Also es gibt ja manchmal auch so neue Ideen von Gemeinschaft, Leben innerhalb von Häusern zum Beispiel, wo es mehrere Wohnungen gibt und wo man dann eben sich auch zusammentut und unterschiedlich auch die Kinder hoch und runter können und mal hier betreut werden und mal da. Und das ist halt total sinnvoll, sich so ein soziales Netz auch irgendwie aufzubauen, wenn das irgendwie möglich ist.
Mhm. Ja, da bin ich total bei dir, weil die fehlende Unterstützung führt natürlich dann auch wieder, gerade im Umgang auch mit Geschwistern dazu, dass einfach die Nerven blank liegen und vielleicht die Kapazitäten fehlen, um beiden Kindern auch, ja, gerecht werden zu können.
Absolut, ja. Absolut. Ja, Martina, ich danke dir sehr, dass du hier bei uns heute zu Gast warst. Gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das möchte ich gerne noch sagen? Magst du erzählen, du bist ja auch Spiegel-Bestseller-Autorin. Wo findet man dich? Wo kann man dir folgen? Ich weiß es natürlich, vielleicht magst du es selber nochmal sagen. Oder hast du so das ein oder andere?
Genau. Christine, ja. Ich weiß nicht, für alle, die sich vielleicht für das Thema Geschwister interessieren, ich habe einen ganz praxisnahen Geschwisterkurs entwickelt. Da habe ich mit ganz vielen Eltern 15 typische Konflikte kategorisiert und die werden da im Rollenspiel gelöst, damit man einfach so Handwerkszeug hat für diese typischen Alltagskonflikte wie Spielzeug wegnehmen oder nachäffen oder Geschwisterchen schlägt. Genau, das ist vielleicht für viele eine Unterstützung. Mhm. Das ist so ein Praxiskurs und ansonsten habe ich auch einen Podcast, der heißt Leuchtturm sein und bei Instagram findet man mich auch, da gibt es jeden Tag neue Reels und Ideen, genau. Und ich begleite sonst auch Eltern noch über meine ganzen Online-Kurse, die ich sonst so habe, um sie eben in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken. Das ist so mein Schwerpunkt. Da geht es immer um Bindung und Verbindung in jedem Alter.
Sehr schön. Ich danke dir sehr und ja, weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Christine, dass ich da sein durfte. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Dr. Martina Stotz. Ich bin sehr froh, dass sie hier war und wir darüber gesprochen haben, was man so tun kann. Es gibt noch eine Sache, die ich dir empfehlen kann, wenn du gerade meinen Kurs machst. Denn es gibt dort auch eine Aufnahme für das Geschwisterkind und die kannst du sehr, sehr gerne dir auch anhören in den Audiohypnosen. Das heißt, die Geschwister-Kinder-Hypnose kleine Traumreise, die kann auf jeden Fall auch unterstützen, dass das Geschwisterkind, was vielleicht jetzt gerade noch im Bauch ist, gut angenommen wird von dem älteren Geschwisterkind. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen eine schöne, entspannte Schwangerschaft, eine positive Geburtserfahrung und dann ein harmonisches Miteinander zwischen deinen Geschwistern, deinen Geschwisterkindern und ja, der ganzen Familie. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.